ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Auch von mir, schönen guten Abend.
Und es wurde Abend und es wurde Morgen und es gab einen dritten Tag. Dass diese Koalitionsausschusssitzung fast biblische Dimensionen annehmen würde, das hatten sie sich zu Beginn dieses Treffens vorgestern Abend wohl auch nicht träumen lassen. Aber offensichtlich musste nach Wochen der ständigen Querelen und Streitereien dann alles auf den Tisch, und zwar grundsätzlich. Wie hältst du es mit dem Klimaschutz, war die Hauptgretchenfrage, aber nicht die einzige. Es ging offenbar auch um Themen, mit denen im Vorfeld wenige gerechnet haben. Kanzler Scholz bilanzierte am Ende, es habe sich gelohnt. Die Auflösung dann am Abend, als die drei Parteien die Mammutsitzung beendeten und vor die Presse traten. Was sie da dann präsentierten, fasst Iris Seiram zusammen.
Sie kommen aus verschiedenen Richtungen, doch sie treffen sich am Abend dann doch noch zu einem gemeinsamen Statement.
Ich und ich glaube, wir drei stehen hier hochzufrieden. Man kann 2,5 Tage verhandeln, wenn man dann die Garantie hat, dass viele Dinge in diesem Land schneller laufen werden, dass wir sie schneller regeln und dass wir insgesamt als Koalition in großen Schritten uns Richtung Zukunft und Stärke in Deutschland bewegen.
Das waren auf gar keinen Fall einfache Verhandlungen und es war ein Ringen an sehr vielen Stellen. Ich möchte mal darauf zu sprechen kommen, woran das liegt. In den letzten Jahren ist in diesem Land vieles liegen geblieben und wir als Ampel haben uns jetzt daran gemacht, dieses Land zu modernisieren. Das, was auf der Strecke geblieben ist, bei der Planungsbeschleunigung oder auch beim Klimaschutz, endlich anzugehen.
Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir als Koalitionspartner am Ende dieses intensiven Beratungsprozesses teilen.
Und sie haben sich geeinigt, etwa beim schwierigen Thema des beschleunigten Ausbaus einiger Autobahnen. Das hatten die Grünen bislang ausgeschlossen, jetzt die Kehrtwende. Jedenfalls, wenn am Rande der Autobahnen Solaranlagen mitgebaut werden. Außerdem soll der Schienenverkehr gestärkt werden, auf Kosten des Straßenverkehrs. Die Lkw-Maut soll dafür im nächsten Jahr erhöht werden.
Wir wollen das Netz ja modernisieren. Dazu werden auch Mittel bereitgestellt. Den CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut wollen wir sehr überwiegend dafür verwenden, auch in die Schiene zu investieren.
Insgesamt soll der Druck aus dem Verkehrssektor genommen werden und damit von ihm, Volker Wissing. Sein Bereich muss nun nicht mehr zwingend die hohen CO2-Ziele erreichen, wenn dafür in anderen Bereichen mehr CO2 eingespart wird. Dafür muss das Klimaschutzgesetz aufgeweicht werden. Und beim Streitthema Heizung heißt es in dem Beschluss, solle niemand im Stich gelassen werden bei dem Umstieg von Gas und Öl. 16 Seiten lang ist die Einigung von heute, um die nun so lange gerungen wurde. Schon am Abend vor der Pressekonferenz zeigte er sich zufrieden.
Deshalb ist die Mühe sinnvoll. Es wird sich gelohnt haben, kann ich vorweg sagen. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein wirklich großes Werkstück zustande bringen. Dass solche Diskussionen lange dauern, ist nicht weiter verwunderlich.
Übers Regierungsviertel scheint der Ärger um durchgestochene Gesetze oder zu wenig Tempo beim Klimaschutz hinweggezogen. Nun müssen die Beschlüsse den Praxistest überstehen. Das Thema Finanzen war in der Mammutsitzung nicht auf der Tagesordnung.
Und in Berlin begrüße ich jetzt die Co-Parteichefin der Grünen, Ricarda Lang. Guten Abend, Frau Lang.
Hallo, guten Abend.
Vor genau einer Woche hat Ihr Parteifreund Robert Habeck hier im Tagesthemen-Interview ziemlich beklagt, dass diese Koalition ihrem Auftrag nicht nachkommt. Wird sie das nach dieser Marathonsitzung nun aber?
Ich glaube, man muss sagen, wir kommen aus wirklich nicht einfachen Verhandlungen. Es war ein zähes Ringen um die besten Lösungen. Und ich will auch ganz ehrlich sein, wir schaffen es immer noch nicht, die Lücke beim Klimaschutz im Verkehr vollends zu schließen. Und trotzdem haben wir es geschafft, an vielen Schritten jetzt Fortschritte zu erzielen. Und muss ich mal sagen, in den letzten Jahren ist vieles liegen geblieben in diesem Land, wenn es um Planungsbeschleunigung geht, wenn es um Klimaschutz im Verkehr geht. Wir tragen hier vielleicht auch ein bisschen stellvertretend für die Gesellschaft Konflikte aus. Am Ende sind wir aber eine Koalition, die es jetzt endlich mal anpackt, die ins Handeln kommt und auch Strukturreformen angeht.
Aber als bei der Pressekonferenz vorhin Christian Lindner davon sprach, das Klimaschutzgesetz zu ändern und den, Zitat, Raum für marktwirtschaftliche Elemente zu öffnen, mussten Sie da innerlich nicht doch etwas schlucken?
Ich habe gar kein Problem mit marktwirtschaftlichen Instrumenten im Klimaschutz. Wir werden am Ende beides brauchen, Marktwirtschaft und Ordnungsrecht. Zum Klimaschutzgesetz ist es so, und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, die Sektorziele bleiben im Grundsatz erhalten. Das heißt, jeder Sektor, egal ob Verkehr oder Industrie, wird weiterhin jährliche Sektorziele haben, an dem er sich auch messen lassen muss. Was sich verändert, wenn in Zukunft einzelne Sektoren diese Ziele nicht erreichen, aber die Regierung als Gesamtes ihre Klimaziele einhält, dann können die Sektoren sich untereinander helfen. Aber wenn das nicht gelingt, also wenn die Regierung als Gesamtes ihre Klimaziele auch in der Prognose nicht einhält, dann muss jeder Sektor liefern. Und natürlich müssen dann die Sektoren liefern, die für die Zielverfehlung verantwortlich sind. Also das Prinzip, derjenige, der die Verantwortung hat, die Klimaziele einzuhalten, der hat auch die Verantwortung, die Maßnahmen vorzulegen, das bleibt erhalten.
Na, aber eine gewisse Aufweichung ist es schon. Und ich wundere mich, dass die Grünen diesen Paradigmenwechsel da mitgegangen sind. Denn das klingt so ein bisschen, als könnte man jetzt sektorübergreifend so ein bisschen vermauscheln, wenn ein Sektor eben das nicht packt und der andere dafür besser dasteht.
Wie gesagt, nur wenn die Regierung als Gesamtes ihre Klimaziele einhält, dann kann man sagen, okay, an dieser Stelle kann der eine Sektor dem anderen Sektor helfen. Aber wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden, dann darf es eben auch nicht zu einer Verantwortungsdiffusion kommen, sondern muss ganz klar sein, derjenige, der die Verfehlung verursacht hat, der muss dann auch Maßnahmen vorlegen. Wie kann denn in meinem Bereich jetzt Klimaschutz gelingen? Verkehr ist ja dafür das beste Beispiel. Da wird kein Sektor aus der Verantwortung genommen. Das ist ein Kompromiss, worauf wir uns da geeinigt haben. Einer, der auf dem Koalitionsvertrag beruht. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn wir uns alle einig gewesen wären und wenn da nicht auch für jede Partei Zumutungen, Kompromisse drinstecken würden, dann hätten wir wohl kaum 3 Tage lang verhandelt.
Ja, einen anderen Kompromiss, den Sie eingehen mussten. Bislang müssen ja bei Baumaßnahmen Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Stattdessen sollen jetzt auch Geldzahlungen fließen können. Heißt das übersetzt, man kann sich da irgendwie freikaufen, wie so eine Art Ablasshandel?
Nein, das bedeutet, dass es in Zukunft eine Agentur geben soll, die eine Verantwortung dafür hat, gemeinsam zu schauen, welche Fläche kann eigentlich bestmöglich genutzt werden. Das heißt, das Prinzip, dass wenn ich einen bestimmten Bau vornehme, ich gleichzeitig einen Ausgleich leisten muss und dass das über Flächen gelingt, das bleibt weiterhin. Wir schauen, wie es am konsequentesten organisiert werden kann. Insgesamt muss man aber sagen, in diesem Papier steckt ein großer Fortschritt für den Naturschutz drin. Da wird jetzt das Bundesumweltministerium in die Arbeit gehen, mit den Ländern zu schauen, wie man die einzelnen Schritte darin umsetzt. Man muss sagen, natürlicher Klimaschutz, Naturschutz, das wird durch diese Vereinbarung ganz klar gestärkt.
Es bleibt aber bei Paradigmenwechseln, das hat Herr Lindner ja auch so betont. Dazu auch weiterhin ein Fokus auf den Straßenverkehr, den wollten Sie ja auch raus haben ursprünglich. Aber es klingt daher so ein bisschen, als hätte vor allem die FDP Grund, zufrieden zu sein. War das Kalkül, naja, bevor diese Koalition ganz platzt und wir gar nicht mehr mitgestalten können, dann machen wir halt diese Zugeständnisse, die Sie gerade beschrieben haben, dass das auch eben nicht einfach war?
Dass wir hier Verantwortung übernehmen für das ganze Land, das ist klar. Und dass zu der Verantwortung für das ganze Land auch gehört, dass sich eine Regierung einigen muss und man dabei auch über seinen Schatten springen muss, das ist auch klar. Aber ich will einmal einen Blick darauf lenken, was hier auch rausgeholt wurde. Erstens, wir haben vereinbart, dass ab dem nächsten Jahr die Lkw-Maut bedeutend steigt und dass das Geld, was da reingeholt wird, zu 80%, aber ganz überwiegend an die Schiene geht. Wir haben bei der Schiene einen Investitionsbedarf von 45 Milliarden bis 2027. Jetzt haben wir uns darauf verpflichtet, dass wir den aufholen wollen. Und dafür werden allein durch diese Lkw-Maut pro Jahr 5 Milliarden angestaut werden, die nur in die Schiene gehen. Das heißt, eine massive Offensive beim Ausbau der Schiene. Zweitens, wir haben eine begrenzte Anzahl von Autobahnen beschleunigt, wenn das von den bestehenden Bundesländern gewünscht ist. Dabei ist aber klar, das geht nur, wenn gleichzeitig auch Solaranlagen mitgebaut werden. Das heißt, in Zukunft wird in Deutschland kein Kilometer Autobahn mehr neu gebaut werden, der nicht gleichzeitig auch für erneuerbare Energien genutzt wird. Und drittens, für mich ein sehr wichtiger Punkt, nach diesen Wochen des vielleicht auch manchmal Ringens an dieser Stelle, bekräftigen wir nochmal gemeinsam als Koalition, dass das Gebäudeenergiegesetz kommen wird, dass wir auf klimafreundliche Alternativen umsteigen bei neuen Heizungen und dass wir dabei einen sozialen Ausgleich machen werden, also dass wir versichern, dass niemand in dieser Situation alleingelassen wird.
Verspricht die Co-Chefin der Grünen, Frau Lang. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir sprechen noch gleich weiter mit einem weiteren Teilnehmer dieser Marathonsitzung. Ebenfalls in unserem Hauptstadtstudio begrüße ich jetzt den SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil. Guten Abend, Herr Klingbeil.
Schönen guten Abend.
Was überwiegt denn bei Ihnen? Die Freude über die erzielten Kompromisse oder über die Aussicht, heute mal früher oder überhaupt mal schlafen zu können?
Die Müdigkeit ist schon da, das kann ich nicht verhehlen. Aber wissen Sie, das waren insgesamt jetzt 2,5 gute Tage. Das hat länger gedauert, als ich gedacht hatte. Das ist mir insgesamt auch zu lang, aber das waren jetzt 2,5 Tage, die das Land die nächsten Jahrzehnte verändern werden, die dafür sorgen, dass wir ein starkes Land bleiben, dass die Jobs der Zukunft hier geschaffen werden kann, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass wir wesentlich schneller werden bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, dass wir beim Klimaschutz vorankommen. Also das hat sich gelohnt, auch wenn ich weiß, dass 2,5 Tage natürlich verdammt lang sind.
Ja, in der Tat. War es denn am Ende so, dass es einfach weniger schmerzhaft war, da hier und da nachzugeben, als noch eine weitere Nacht durchzuverhandeln?
Nein, aber wir haben, und das hat Ricarda Lang ja gerade gesagt, wir hatten ein paar sehr grundsätzliche Dinge auch zu klären. Wir haben das die ganze Zeit eigentlich in einer sehr konstruktiven Haltung getan. Es gab ein paar Unterbrechungen, auch durch Regierungstermine. Gestern die deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen. Auch der Bundeskanzler war heute noch mal bei 2 Terminen unterwegs. Also das war auch wichtig, dass das Regierungshandeln stattfindet. Aber wir wollten sehr grundlegend reden. Wir wollten keine schnellen Kompromisse durch Zeitdruck. Und dann hat es jetzt eben 2,5 Tage gedauert. Aber ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das sind große Veränderungen für dieses Land und ich finde, es hat sich gelohnt.
Reden wir gleich noch über Ergebnisse, aber mich würde es trotzdem noch mal interessieren, wie sich das dargestellt hat, weil Sie sagen, so grundlegende Sachen, das macht man ja nicht plötzlich so in so einer Nacht- und Nebelaktion, das hätte man ja auch länger vorbereiten können. Haben Sie da am Sonntag so nach ein paar Stunden gemerkt, da hakt so grundsätzlich und dann hat der Kanzler gesagt, wir bleiben jetzt so lange sitzen, bis es eine Lösung gibt oder wie ist das gelaufen?
Ja, da waren wir uns alle bewusst, dass wir jetzt Lösungen haben wollen, dass wir die auch brauchen. Wissen Sie, wir können noch so häufig sagen, dass wir bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, bei Straße, bei Schiene, bei erneuerbaren Energien, bei Naturschutz, bei all diesen Dingen vorankommen wollen. Aber irgendwann müssen wir ja mal konkret werden. Und wir haben jetzt auch Debatten aus den Koalitionsverhandlungen vollendet. Wir haben sie geklärt. Wir haben jetzt klare Linien auch vorgegeben für die gesetzgeberische Ausarbeitung. Es ist klar, dass viele Sachen jetzt sehr schnell ins Parlament dann auch kommen werden. Und da musste vieles im Detail geklärt werden. Wenn Sie sich das Papier, das Ergebnispapier anschauen, das hat einen sehr hohen Konkretisierungsgrad für einen Koalitionsausschuss. Aber es gibt jetzt auch dem Parlament, der Regierung eine klare Handlungsanleitung, dass die Dinge dann zügig kommen. Und nochmal, das ist ja nicht einfach, dass man diese ganzen großen Planungs- und Genehmigungsverfahren, die ja teilweise Jahre dauern in Deutschland, dass man die jetzt mal beschleunigt, Ausgleich zu finden zwischen Naturschutz auf der einen Seite, wirtschaftlicher Modernisierung auf der anderen Seite. Aber das haben wir jetzt mit dem Papier geschafft und das ist gut fürs Land.
Aber umso mehr kommt dann der Eindruck irgendwie auf, wenn es so wichtig ist, auch wie Sie ja sagen, dass die Regierung nicht nur in den vergangenen Wochen, sondern auch durch diese Aktion so ein bisschen keinen vertrauensvollen Eindruck erweckt hat. Grünen-Ministerpräsident Kretschmann fand, solche Marathonsitzungen seien schon, Zitat, ein Zeichen von Führungsschwäche des Kanzlers. Verstehen Sie, dass sich dieser Eindruck da verfestigt?
Wissen Sie, wir haben von Beginn an gesagt, dass das eine Koalition auf Augenhöhe ist und das bedeutet dann auch, dass jeder der Koalitionspartner eine Eigenverantwortung hat und dass wir Dinge auf Augenhöhe klären wollen und dafür muss dann manche Diskussion geführt werden. Das ist modernes Führen, dass alle Positionen zusammengebracht werden.
Ja, aber dass man dann die Nächte sich durchdiskutiert, ist das modernes Führen?
Der Kanzler hat klargemacht, dass er von seinem Machtwort möglichst wenig Gebrauch machen will. Das halte ich für einen richtigen Politikstil. Und nochmal, wir mussten Sachen ausdiskutieren, aber das wird dieses Land positiv über Jahrzehnte prägen. Und dann ist es jetzt auch in Ordnung, sich mal 2,5 Tage zu nehmen.
Und Nächte. Aber die Bundesregierung will ja, schauen wir mal auf das, was da beschlossen wurde, ab kommenden Jahr klimafreundliche, teure Heizungen vorschreiben. Viele Menschen haben ja Angst, dass sie sich das nicht leisten können. Wie hoch werden denn die staatlichen Hilfen sein?
Erstmal war wichtig für uns als SPD und da haben wir uns schnell mit den drei Parteien geeinigt, dass wir die Sorgen und die Unsicherheiten, die da sind in der Bevölkerung, auch durch die Debatte der letzten Wochen, dass wir das sehr ernst nehmen, dass wir jetzt auch klar in dem Koalitionsausschussbeschluss gesagt haben, wir werden das sozial abfedern, wir werden Förderprogramme durch den Klima- und Transformationsfonds auf den Weg bringen, sodass wir die Menschen mitnehmen auf dem Weg und niemand im Stich gelassen wird. Das ist eine klare Marschroute jetzt für die Ministerien, die daran beteiligt sind und da muss es jetzt zügig zu einer Einigung kommen, weil wir wollen, dass das Ganze jetzt im Mai noch durch das Parlament gebracht wird. Aber die Linie ist jetzt klar und auf dieser Grundlage werden die Ministerien jetzt schnell das Gesetz auf den Weg bringen.
Sie sagen, die Linien sind klar. Wir haben das in den vergangenen Monaten aber immer wieder gehört. Es gibt klare, klärende Gespräche nach Streits und dann ging es wieder von vorne los. Was macht Sie denn so zuversichtlich, dass jetzt tatsächlich regiert wird und die Koalition nicht schon wieder beim nächsten Thema kurz vorm Bruch steht?
Also jetzt waren ja die Partei und die Fraktionsvorsitzenden dabei, vielleicht hat das ja geholfen, aber im Ernst, da waren ruppige Diskussionen in den letzten Wochen, Sie haben es angesprochen, da hat mir auch vieles nicht gefallen, deswegen war es auch gut, dass wir jetzt mal zusammengekommen sind, aber die Linie ist klar, das muss jetzt umgesetzt werden, wir wollen den Klimaschutz, aber wir nehmen die Bürgerinnen und Bürger dabei mit, es soll sozial ausgeglichen werden, sozial abgefedert werden, das ist jetzt klar und das wird zügig umgesetzt.
Hat sich der SPD-Co-Chef vorgenommen. Herr Klingbeil, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und zu dieser Marathon-Koalitionsrunde hat der stellvertretende Leiter unseres AD-Hauptstadtstudios in Berlin, Matthias Deiß, folgende Meinung.
Der Einzige, der am Ende dieses Spektakels noch grinsen konnte, war Olaf Scholz. Als seine Koalitionäre müde, abgekämpft und wenig euphorisch die Ergebnisse verkündeten, war der längst von dannen gezogen, dass die Fassade dieser selbsternannten Fortschrittskoalition zuletzt empfindlich gebröckelt ist, kann aber auch dem Kanzler nicht entgangen sein. Der Krieg in der Ukraine, die Zeitenwende, der permanente Krisenmodus, all das hat verdeckt, wie weit die Ampel in vielen Fragen schon immer und immer noch auseinanderliegt. Diese Mammutsitzungen waren deshalb so etwas wie zweite Koalitionsverhandlungen, das Abschlusspapier, eine Art Koalitionsvertrag 2.0. Die FDP akzeptiert, dass mit der Lkw-Maut zwar keine klassischen Steuern, aber Gebühren erhöht werden, die den Transport auf der Straße teurer machen und damit der Wirtschaft schaden. Die Grünen schlucken dafür einen beschleunigten Autobahnausbau und kassierte Sektorenziele für den Verkehr. Und die SPD? Die Sozialdemokraten dürften sich künftig damit rühmen, den Einbau von klimafreundlichen, aber teureren Heizungen sozialverträglicher gestaltet zu haben, auch wenn die Grünen das ganz genauso wollten. Wie viel die heutige Einigung wirklich wert ist, werden wir aber erst in den kommenden Wochen und Monaten sehen. Denn neben diesem neueren Regierungsprogramm braucht die Ampel auch einen Neustart im täglichen Regierungstrott. Es geht um Vertrauen. Ob das in den 30 Stunden Verhandlungsmarathon aber wirklich gewachsen ist?
Die Meinung von Matthias Deiß. Sie werden auch weiterhin in Stadien nicht nebeneinander wehen. Die Fahne des Internationalen Olympischen Komitees und die Flagge Russlands. Aber Sportlerinnen und Sportler aus Russland sowie aus Belarus, die seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine aus vielen internationalen Arenen ausgeschlossen waren, sollen jetzt dorthin zurückkehren und an Wettbewerben in aller Welt teilnehmen können. Sogar an den Olympischen Spielen. Allerdings, wie gesagt, ohne Landesflagge und Hymne. Das empfahl heute das IOC mehrheitlich, aber umstritten bleibt die Entscheidung. Einzelheiten und die Reaktionen darauf von Benjamin Best und Robert Kempe.
Eine neue Hilfslieferung für die Ukraine wird vorbereitet. Noch heute Abend soll der Transport vom oberbayerischen Siegsdorf ins südukrainische Mykolaiv starten. Der Verein Athleten für die Ukraine organisiert seit Monaten humanitäre Unterstützung, vor allem für Sportlerinnen und Sportler, erklärt der Vereinsgründer Jens Steinigen, früher ein erfolgreicher Biathlet.
Das bekommen Kinder und Jugendliche, die trainieren. Das sind also Trainingssachen, Sportbekleidung für die.
Auch er packt mit an. Der ukrainische Skeletonfahrer Wladislav Heraskevich. Um seinen Sport weiter auszuüben, verließ er sein Land. Andere blieben, auch um zu kämpfen, wie er sagt. An manchen Tagen stehst du auf, siehst die Nachrichten und hörst, dass Kollegen und Freunde, Sportler aus der Ukraine, an der Front getötet wurden. Hier in Bayern versteht niemand die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees. IOC-Präsident Thomas Bach empfahl heute, russische und belarussische Athleten wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen zu lassen. Athleten mit russischem oder belarussischem Pass müssen als individuelle, neutrale Athleten antreten. Geht es nach dem IOC, dürfen russische Sportler als neutrale Athleten ohne Hymne und Flagge antreten, wenn sie nicht aktiv den Krieg unterstützen oder Mitglied der russischen Armee oder des Sicherheitsapparates sind. Der Deutsche Olympische Sportbund akzeptiert die Entscheidung, hofft aber noch auf ein Umdenken vor Olympia.
Das IOC hat ja gesagt, dass das eine Empfehlung ist und dass noch keine Entscheidung für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris getroffen worden ist.
Kritik kommt aus der Bundespolitik. In einer Erklärung fordern die Sportpolitiker der Ampelkoalition und der CDU-CSU-Fraktion den Ausschluss russischer Athleten aufrechtzuerhalten.
Dieser russische Angriffskrieg ist so furchtbar, dass wir ein klares Zeichen setzen wollen und die Athletinnen und Athleten von Russland und Belarus ausschließen wollen, damit sie politisch auch von Putin nicht missbraucht werden können.
Auch für Athleten ein schwieriger Tag. Die deutsche Fechterin Lea Krüger hatte heute mit 300 internationalen Fechtern gefordert, dass russische Sportler ausgeschlossen bleiben. Für sie stellen sich nun mehrere Fragen.
Russische Athletinnen dürfen unter neutraler Flagge wieder starten. Wie sieht diese Neutralität aus? Wie wird gewährleistet, dass diese Neutralität eingehalten wird? Was passiert, wenn diese Neutralität nicht eingehalten wird?
Im bayerischen Siegsdorf wird der ukrainische Sportler Wladislaw Heraskiewicz weiter Hilfstransporte organisieren und trotz allem für den Ausschluss russischer Athleten weiterkämpfen.
Seit dem Angriff auf ihr Land vor über einem Jahr sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer aus ihrer Heimat geflohen. Viele von ihnen leben jetzt hierzulande in Flüchtlingsheimen, zusammen mit Menschen aus Syrien, aus Afghanistan oder dem Irak. Aber egal, woher sie alle stammen, für alle gemeinsam ist es wichtig, Deutsch zu lernen. Der Schlüssel für ein neues Leben hierzulande, fürs Zurechtfinden in der neuen Umgebung und auch, um nicht nur unter sich zu bleiben. Julia Henninger hat mittendrin im baden-württembergischen Todtmoos den Leiter eines Flüchtlingsheims getroffen, der selbst aus Syrien geflohen war und weiß, welch wichtiger Schlüssel das Erlernen der neuen Sprache ist.
Am Morgen. Mastulin kommt aus Tunesien, will ihre Post abholen. Briefe von den Behörden. Sobald Hassan Aldib mit der Arbeit anfängt, hat er keine ruhige Minute mehr. Jungs, wer hat eine Frage, bitteschön. Ein kleiner Raum in einem ehemaligen Hotel. Hassan Aldibs Büro in der Flüchtlingsunterkunft. Er ist 34 Jahre alt. Im syrischen Hama hat er Wirtschaftswissenschaften studiert. Sorgen wegen der Aufenthaltserlaubnis, Probleme bei der Kontoeröffnung und immer wieder das Problem mit dem Sprachkurs.
Er kann sich jetzt zum Sprachkurs anmelden, er hat alle Unterlagen bereit, aber er kann trotzdem keinen Platz haben.
Ist das normal oder kennen Sie das Problem?
Ja, das ist normal, weil wir so viele Leute haben, aber nicht genug Plätze in den Schulen.
Er meint, dann müssen sie eben mit Online-Videos Deutsch lernen.
An YouTube oder an Internet.
Was in Deutschland ankommen bedeutet, hat er selbst erlebt. Hassan ist 2015 aus Syrien geflüchtet. Er ist damals kreativ geworden, ist zum Beispiel täglich einfach in die Postfiliale.
Die haben mir jeden Tag einen neuen Satz aufgeschrieben. Den Satz habe ich dann gelernt zu Hause.
Oday ist neu in Deutschland angekommen, auch aus Syrien. Was rate ich dir immer wieder? Dass ich Deutsch lernen soll.
Ich mache immer Druck. Also für mich persönlich ist die Sprache der Schlüssel dieses Landes. Und ohne Sprache bleibt man immer auf demselben Niveau.
Sind Sie da strenger als andere Heimleiter?
Eigentlich ist das nicht eine Aufgabe von dem Heimleiter.
Doch es ist eben sein Erfolgsrezept. Sprache lernen, Kontakte knüpfen. Mitten im Schwarzwald, wo wenig los ist, viele skeptisch gegenüber der Unterkunft sind, nicht einfach. Mastulin findet gut, dass Hassan Druck macht. Wer hierher kommt, sieht dich als Vorbild und fängt selbst an zu lernen. Genau das will er erreichen. Sie sollen eine Perspektive haben. Bald kommen neue Geflüchtete an. Vorbereitung. Viele Menschen und doch oft Einsamkeit. Keine Familie vor Ort. Ob sie auch darüber reden?
Über dieses Thema reden wir so selten. Also, dann haben wir diese Ruhe nicht mehr. Also, das stört. Also, wenn ich meine Geschichte erzähle, dann weine ich bald. Das ist bei jedem so. Das ist ein schwieriges Thema.
Hassan Aldib kann abends in sein neues Leben ein paar Kilometer weiter. Mitten im Schwarzwald hat er seine Frau kennengelernt. Angel kommt auch aus Syrien. Ihr Sohn Fabian ist 1,5.
Hallo, Veronika.
Hallo.
Hi, Froni. Grüß dich.
Freunde treffen. Heute selbstverständlich. Damals, kurz nach der Ankunft, hat er sich im Chor angemeldet, obwohl er nicht singen kann. Es ging eben um Anschluss.
Hassan hat sich von Anfang an bemüht, auch als er noch kaum Deutsch konnte,
dass er mit dabei ist. Er hat im Chor mitgesungen, er hat mir geholfen bei den Konzerten. Er hatte ganz schnell den Überblick und hat gesehen, wo es klemmt, was gemacht werden muss. Hat alles aufgesogen wie ein Schwamm, was neu ist.
Im Chor singt er nicht mehr, aber die Kontakte sind geblieben. Doch eines fehlt, die Eltern. Sie telefonieren bei jeder Gelegenheit.
Also ich wünsche mir, dass ich bald meine Familie treffen kann. Meine Eltern und auch die Mutter von meiner Frau.
Und für die Menschen in der Unterkunft wünscht er sich, dass sie ihre eigenen Ziele erreichen. Dabei will er weiter helfen.
Und weitere Nachrichten des Tages jetzt, Thorsten, mit dir.
Die mit dem aktuellen Jahresbericht von Amnesty International anfangen. Die Menschenrechtsorganisation wirft westlichen Staaten Doppelmoral im Umgang mit Menschenrechtsverletzungen vor. Die Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine stehe in scharfem Kontrast zur Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen von Verbündeten, etwa in Saudi-Arabien oder Ägypten. Kritik gab es auch an Deutschland. Hier bemängelt Amnesty International unter anderem die Einschränkung der Versammlungsfreiheit und Ausweitung der Polizeibefugnisse in mehreren Bundesländern. Informationen über Privatinsolvenzen werden künftig nur noch 6 Monate lang bei der Schufa gespeichert. Bisher wurden solche Daten 3 Jahre lang vorgehalten. Die Schufa reagierte mit der Entscheidung auf laufende Gerichtsverfahren. Schufa steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Sie ist keine Behörde, sondern ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit 900 Mitarbeitern. Die Schufa hat Daten von etwa 68 Millionen Privatpersonen und 6 Millionen Unternehmen gesammelt. Unter anderem über Girokonten, Kredite und Zahlungsausfälle. Sie erteilt pro Tag rund 300.000 Auskünfte. Die EU-Staaten haben heute in Brüssel endgültig das Aus für Autos mit Verbrennungsmotor beschlossen. Ausnahmen soll es nur für Fahrzeuge geben, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Die Bundesregierung hatte sich für die sogenannten E-Fuels stark gemacht. Mehr dazu von Anja Kohl.
Ab 2035 dürfen keine Neuwagen mehr in der EU zugelassen werden, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden. Das Verbot soll zu einem schnelleren Umstieg auf E-Autos führen, in deren Entwicklung europäische Hersteller Milliarden gesteckt haben. Das Verbrenneraus kann sie nicht mehr schocken. Die Sonderregelung, die Deutschland erwirkt hat, lässt nach 2035 eine Hintertür für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren offen, die dann weiter mit E-Fuels fahren könnten. E-Fuels werden zu 100% aus Ökostrom hergestellt. Doch sie werden bislang lediglich in Pilotanlagen produziert. Der Energieaufwand ist enorm. Die Produktion führt zu sehr hohen Kosten. Um E-Fuels in größeren Mengen herzustellen, müssen laut Beraterfirmen mehr als 300 Milliarden Dollar investiert werden. Ob sich E-Fuels in Pkw durchsetzen, ist fraglich.
In Frankreich hat es erneut Proteste gegen die umstrittene Rentenreform gegeben, zum Teil auch gewaltsam. In Paris steckten Teilnehmer zum Beispiel Mülleimer in Brand, Läden wurden geplündert. Die Polizei setzte Tränengas ein. Landesweit waren laut Innenministerium heute 740.000 Menschen auf den Straßen. Sie protestieren gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen Belgien verloren. Das Team von Bundestrainer Flick unterlag den Gästen vor wenigen Minuten mit 2:3.
444 Tage vor EM-Beginn feiert Belgien einen historischen Sieg in Köln. Ein dominanter Auftritt der Gäste ist es in der Anfangsphase. Schon nach 6 Minuten schießt Carrasco Belgien in Führung. Bereits hier wird klar, die deutsche Defensive hat große Probleme. Das Zweikampfverhalten stimmt nicht, ebenso wenig die Zuordnung. Die ersten 10 Minuten sind desolat aus deutscher Sicht. Lukaku zum 2:0. Und Belgien hat in der Folge mehrfach die Möglichkeit, das Ergebnis zu erhöhen, weil die DFB-Auswahl überhaupt nicht im Spiel ist. Umso glücklicher das Anschlusstor kurz vor der Pause. Füllkrug verwandelt einen Handelfmeter, sein 6. Tor im 6. Länderspiel. Die endgültige Entscheidung 12 Minuten vor dem Ende, als De Bruyne das 3. Tor der Belgier erzielt, damit an allen 3 Treffern beteiligt ist. Immerhin, Deutschland gelingt noch das Anschlusstor durch Gnabry. Die DFB-Auswahl verliert jedoch erstmals nach über 110 Jahren wieder ein Heimspiel gegen Belgien, nach einem vor allem vor der Pause schwachem Auftritt.
Restare a secco hat im Italienischen im übertragenen Sinne die Bedeutung, Ebbe im Portemonnaie oder einen leeren Tank zu haben. Im wörtlichen Sinne aber trifft es auch das hier, auf dem Trockenen bleiben. Und genau da befinden sich weite Teile Italiens, so wie hier am Gardasee, wo Inseln mittlerweile zu Fuß erreichbar sind. Jetzt schon wieder, muss man sagen, nach der Dürre im vergangenen Jahr. Denn auch der Winter war zu trocken. Und so wird Wasser zum hart umkämpften Gut. Welche Maßnahmen die Regierung nun treffen will und wie sich die Trockenheit südlich der Alpen jetzt schon auswirkt, berichtet Anja Miller.
Giorgio Uccellatori baut Reis in der Po-Ebene an. Im März müsste das Feld schlammig sein, damit der Landwirt den Boden für die Aussaat im April vorbereiten kann. Aber es ist staubtrocken. Sehen Sie dieses Rohr? Das habe ich noch nie gesehen in 50 Jahren, weil hier normalerweise immer Wasser ist. Das bedeutet, dass der Grundwasserspiegel weiter gesunken ist. Für dieses Jahr rechnete er bereits mit Einschnitten. Wir haben schon entschieden, dass wir Stand jetzt statt 100 Hektar nur 50 Hektar Reis anbauen werden. Wenn es weniger Wasser gibt, müssen wir weniger verbrauchen. Und dann warten wir ab, ob es im April vielleicht regnet. Darauf hoffen wir. Die Trockenheit hat sich vor allem in Norditalien in diesem Jahr noch mal verschärft. Denn auf die Sommerdürre folgte ein niederschlagsarmer Winter. Deutlich sichtbar ist das Problem auch am Gardasee. Der See ist nur zu 40% gefüllt. Es fehlen etwa 200 Millionen Kubikmeter Wasser, auch Schmelzwasser aus den Bergen. Man kann die Insel San Biagio im See zu Fuß erreichen. Inzwischen ist das fast schon eine Touristenattraktion. Doch viele sehen auch die Probleme für die beliebte Urlaubsregion.
Wenn man das vergleicht, den Wasserstand von früher mit heute, ist ja mindestens ein Meter weniger Wasser im See. Ja? Man sieht es und es hat sich ja auch jetzt über den Winter nicht wirklich verbessert. Ja.
Laut Gesetz kann die italienische Regierung ab April entscheiden, Wasser aus dem Gardasee abzulassen, um die umliegenden Seen und Flüsse zu versorgen. Landwirt Giorgio Uccellatori ist auf dieses Wasser angewiesen. Weiteres Problem: Mehr als 40% des Wassers gehen in Italien durch marode Leitungen und Kanäle verloren. Um die Probleme zu lösen, will die Regierung einen nationalen Kommissar für Wasser berufen und rund 8 Milliarden Euro investieren, beispielsweise in moderne Infrastruktur. Der Streit ums Wasser betrifft ganz Italien. Die Opposition wirft der Regierung im Parlament Untätigkeit vor. Das sind Steine. Wissen Sie, wo ich die her habe? Die habe ich zu Fuß mitten aus der Etsch geholt. Damit will ich Ihnen sagen, dass die Trockenheit ein dramatisches Problem in unserem Land ist. Sie wollen doch nicht sagen, dass ich in 5 Monaten die Etsch ausgetrocknet habe. Das sind Folgen der letzten Jahre. Ich bin doch nicht Moses. Der Streit wird weitergehen. Denn auch heute Abend hat die Regierung lediglich erste Vorbereitungen eines nationalen Wasserplans angekündigt. Giorgio Uccellatori hofft, dass es bald konkrete Maßnahmen gibt, damit er weiter sein Land bewirtschaften kann. Andernfalls befürchtet er, statt traditionell Reis künftig Sojabohnen anzubauen.
Bei uns hat man dagegen eher das Gefühl in den letzten Tagen, nun ist aber gut mit dem Regen. Bleiben wir denn von italienischen Verhältnissen entfernt, Claudia?
Ja, Ingo, Gott sei Dank, dass es bei uns die ganze Zeit regnet, weil auch bei uns oder jetzt sind wir in den Wintermonaten auf diesen Regen angewiesen. In den Alpen hat es viel zu wenig geschneit, also fehlt zum Beispiel auch in Südtirol oder überhaupt in Norditalien der Regen aus dem Schmelzwasser. Bei uns wird es immer mal wieder ein bisschen Regen geben, aber es könnte doch deutlich mehr sein, um schon mal vorzubeugen, dass wahrscheinlich ja die Sommermonate wieder sehr trocken ausfallen könnten. Wir haben aber heute ein Bild von Wolken, die schon ankündigen, dass da neuer Regen kommt. Das sieht man hier beispielsweise sehr schön. Und woran man das auch noch gut erkennen kann, an den Nebensonnen. Das sieht man einmal hier, also dieser weiße, helle Streifen. Und das ist auch eine Nebensonne, wird einfach gebildet, wenn sich das Licht an Eiskristallen bricht. Und Eiskristalle, die gibt es nur in sehr großen Höhen. Das heißt, es gab heute schon hohe Wolken und die kündigten an, dass da ein neues Tiefdruckgebiet kommt, das eben auch neuen Regen bringen wird. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die nächsten Tage passiert, jetzt in der Nacht zieht mal ein Regenband durch, bringt nicht allzu viel, dann morgen eine Warmfront, da regnet es auch mal kräftiger. Und das hier ist spannend, das kommt nämlich am Freitag und wird vor allem nach Süden und Südwesten hin für kräftigere Regengüsse sorgen und auch für stürmischen Wind vom südlichen Rheinland-Pfalz runter bis zum Alpenrand. In den nächsten Stunden wird sich eben erst einmal diese Mischfront ausbreiten. Die bringt ein paar Tropfen, das wird nicht viel sein, aber ein bisschen regnet es halt doch. Liegt dann morgen weiter im Nordosten. Dann folgt direkt das nächste Tief, beziehungsweise die nächste Warmfront mit auch mal etwas stärkerem Regen, der hereindrückt. Auch das zieht relativ rasch weiter nach Nordosten und von Westen her lockert es bereits wieder auf. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei 0 bis 7 Grad, minus 6 Grad in den höheren Lagen, zum Beispiel im Bayerischen Wald über Schnee. Und im Laufe des Nachmittags steigen die Werte dann auf Höchsttemperaturen von 7 bis 9 Grad an der Küste, bis zu 19 Grad schon am Oberrhein. Die nächsten Tage bringen dann recht hohe Temperaturen, dazu wechselhaftes Wetter mit Schauern, Gewittern am Donnerstag. Freitag der starke Regen im Südwesten und von Norden wird es dann schon wieder ein bisschen kühler.
Aber vor allem eins, nicht Sekko. Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Polit-Talk.
Ja, und zwar mit Sandra Maischberger und ihren Gästen.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da.
Bis dahin. Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.
Ja, das tut